Anton Pelinka. Sie sind 1941 in Wien geboren, also mitten im Krieg in einem von den Deutschen besetzten Land angeschlossen. Welche Rolle spielte dieses Faktum für Sie als Kind? Haben Sie daran noch eine Erinnerung? Vielleicht nicht in der Kriegszeit oder in der Zeit danach?
Also ich habe eine relativ lebhafte Erinnerung an Bombenkrieg, an Bemerkungen in meiner Familie. Das war damals meine Mutter, Tanten, die waren sehr eindeutig politisch gefärbt. Meine Familie war, und das hat mich natürlich von Anfang an auch geprägt, katholisch, österreichisch, patriotisch. Das heißt, es war schon sehr früh klar für mich als Kind, Hitler ist nicht willkommen, hoffentlich ist das bald zu Ende, aber gleichzeitig hoffentlich kommen die Amerikaner vor den Russen. Das heißt gleichzeitig auch Antikommunismus. Diese Kombination aus Antinazismus und Antikommunismus in Verbindung mit einem Österreich-Patriotismus, das hat mich sehr geprägt und hat eigentlich von Anfang an bei mir eine Rolle gespielt in den ersten Jahren meines Bewusstseins. Ich habe mich schon sehr früh für Politik zu interessieren begonnen, weil mir das irgendwie Spaß gemacht hat. ÖVP gegen SPÖ, das war so ein bisschen wie Rapid gegen Austria. Und das hat für mich was Sportliches bedeutet. Also Politik hat mich interessiert und das war eine aus katholischer Tradition kommender Österreich-Patriotismus.
Nichts Ungewöhnliches in dieser Zeit, wie man weiß. Ihre Mutter hat westfälische Wurzeln, ihr Vater tschechische Wurzeln, habe ich gelesen. Spielte das eine Rolle bei der Diskussion über die Rolle der Deutschen?
Indirekt ja. Ich bin sehr früh im Bewusstsein aufgewachsen, dass mein mütterlicher Großvater, westfälischer Katholik, angeblich, ich konnte das natürlich nie überprüfen, deswegen nach Österreich gekommen ist, um dem schrecklichen preußischen Militär zu entgehen. Außerdem so ein bisschen protestantisch, das war auch nicht so ganz richtig. Das heißt, das hat eher den Österreich-Patriotismus meiner Mutter bestärkt. Aha. Und meine Mutter war immer sehr betont darauf, dass wir, ist gleich Österreicher, nie zu den Deutschen gehört haben, wenn schon dann die Deutschen zu uns. Das heißt, das war eine Art habsburgischer Imperialismus im Hintergrundbewusstsein. Und das wurde nahtlos, auch wenn es rückblickend intellektuell nicht sehr überzeugend war, auf die Republik Österreich übertragen. Was immer wir sind, Deutsche sind wir nicht, trotz meines westfälischen ist gleich deutschen, aber katholischen Großvaters.
Die Aufarbeitung der komplizierten österreichischen Vergangenheit ist für Forscher ein besonders interessantes, aber auch ein vermintes Feld. 1934 Putsch der Katholiken gegen die Demokratie, der Volkspartei, der Christsozialen, wie die damals hießen. 1938 der sogenannte Anschluss mit den berühmten Bildern vom Heldenplatz, um dessen Neugestaltung sie sich ja engagiert haben. Was wollten Sie aus diesem kontaminierten Platz machen?
Ja, dieser Platz ist heute voll von Widersprüchen, die man in Stein gegossen beobachten kann, die man deuten kann, interpretieren kann. Da ja Geschichte keine Einbahnstraße ist, kann man hier die Widersprüche der Geschichte sehr gut deutlich machen. Neben dem dominanten Balkon, auf dem eben am 15. März 1938 Adolf Hitler die Heimkehr Österreichs ins Deutsche Reich verkündet hat, ein deutsches Reich, dem Österreich bekanntlich nie angehört hat. Das heißt, das ist schon eine Mythenbildung. Gegenüber die Statue des Erzherzog Karls, Sieger von Aspern, einmal hat Österreich auch gegen Napoleon gewonnen. Das musste man natürlich gleich in ein Denkmal gießen. Und das steht auch zu Deutschlands Ehre. Also das war auch eigenartig, dass der einzige Sieg von Habsburg-Österreich gegen Frankreich, nicht der einzige, aber der relativ bedeutendste Sieg, hier als deutscher Erfolg gedeutet wurde. Das war zur Zeit eben des Kaiser Franz Josef, als dieser Platz ja Teil eines noch viel geschlosseneren Kaiserforums werden wollte und sollte. Dazu ist es nach 1918 natürlich nicht mehr gekommen. Auch eine Widersprüchlichkeit. Da gibt es so vieles zu sehen. Es gibt hier auch eben im äußeren Burgtor, hier im Untergeschoss ein Denkmal an diejenigen, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus erleben lassen mussten. Es gibt seit einigen Jahren beim Ballhausplatzeck ein Denkmal für die Deserteure aus der deutschen Wehrmacht. Gegenüber dem Kanzleramt. Das Kanzleramt, über das natürlich informierte Wissen, dass hier Engelbert Dollfuß am 25. Juli 1934 verblutet ist, weil SS-Putschisten, die gedacht haben, sie nehmen den Geisel und erpressen ihn dann, nicht damit gerechnet haben, dass er erschossen wird. Die waren hilflos überfordert. Übrigens nach einer gewissen Deutung Hitlers zweiter gescheiterter Putsch. Und gegenüber, im anderen Teil, jetzt in der Hofburg, der Sitz des österreichischen Staatsoberhauptes, des Bundespräsidenten. Aber wenn man durchgeht, gleich wiederum das Denkmal, das an Kaiser Franz erinnert. Und wenn man weiter durchgeht, der Josefplatz mit Kaiser Josef. Also hier mischt sich Habsburg, Republik, autoritärer Ständestaat, Nationalsozialismus. Und das finde ich wunderbar, um deutlich zu machen, Geschichte ist nicht einfach eine logische Abfolge von Handlungen, sondern ein Widerspruch folgt dem anderen.
Dieser Platz wurde ja auch gerne benutzt, nicht nur 1938 von den Nazis, sondern auch, als es die erste schwarz-blaue Koalition gegeben hat, hat es dort eine große Kundgebung gegeben gegen diese schwarz-blaue Politik oder die Regierung, die von Haider mit inspiriert war. Er war zwar nicht in der Regierung Mitglied, aber seine Partei, die FPÖ, wurde Koalitionspartner. Ein Riesenaufstand damals, ganz anders, als es diese zweite schwarz-blaue Koalition oder türkis-blaue Koalition im vergangenen Jahr gegeben haben. Wie haben sich die Zeiten geändert?
Die Zeiten haben sich geändert, natürlich auch eine gewisse Gewöhnung, auch ein Mainstreaming in der öffentlichen Wahrnehmung der Freiheitlichen Partei. Diese Freiheitliche Partei unter Heinz-Christian Strache hat immerhin einige wenige offen erkennbare Neonazis ausgeschlossen. Das hat Jörg Haider in der FPÖ der 1980er und 90er Jahre eigentlich nie getan. Das heißt, eine FPÖ, die aus taktisch-strategischen Gründen stärker auf Distanz zum Nationalsozialismus geht als die Freiheitliche Partei vor dieser Ära. Aber das spielt nur ansatzweise eine Rolle. Aber Österreich ist ein parlamentarisches System. Und wie im Jahr 2000, so auch im Jahre 2017, wenn im Nationalrat sich eine Mehrheit bildet, ist das nach der österreichischen Verfassung legal, in diesem Sinn legitim. Da kann man politisch dagegen sein. Aber es ist auch so etwas wie eine gewisse Normalität geworden. Auch, wir dürfen ja nicht vergessen, die erste freiheitliche Regierungsbeteiligung wurde von Bruno Kreisky noch organisiert, 1983 bis 86.
Mit dem SS-Mann Peter.
Mit dem SS-Mann Friedrich Peter. Also da war natürlich der Protest der Sozialdemokratie 2000 auch unter dem Verdacht des Doppelstandards. Das heißt, auch das mag eine Rolle gespielt haben, aber insgesamt schon vor dieser Koalition, die jetzt Österreich regiert, vom Dezember 2017, hatte im Burgenland ein sozialdemokratischer Landeshauptmann mit der Freiheitlichen Partei auch eine Koalition eingegangen. So ist die klare Links-Rechts-Konfrontation, die 2000 doch da war, so einfach nicht mehr konsistent und glaubwürdig möglich.
Das verschleift sich. Interessant war ja das Jahr 1985, 86. Da habe ich studiert hier in Wien, habe sowohl den Wahlkampf für Kurt Waldheim mitbekommen, legendär, und gleichzeitig auch den Aufstieg von Jörg Haider in seiner Freiheitlichen Partei Österreichs. Ulkige Dialektik, wie ich finde. Bei Waldheim, dem ja eine SA-Vergangenheit nachgesagt wurde, die nie so richtig bewiesen werden konnte, aber eigentlich immer im Raum blieb, auch während seiner gesamten Präsidentschaft. Das führte aber dazu, dass es erstmals doch in Österreich auch nicht nur im wissenschaftlichen Raum oder im intellektuellen Raum, sondern auch in der Öffentlichkeit eine Aufarbeitung der österreichischen Rolle während des Nationalsozialismus gegeben hat und gleichzeitig der Aufstieg eines Jörg Haiders in einer Partei, die von alten Nazis gegründet wurde. Wie kann man diese Dialektik verstehen?
Also ich würde mal erstmalig ein bisschen in Frage stellen. Es hat 1965 etwa den Borodajkiewicz-Vorfallskandal gegeben, in dem ein ehemaliger Nationalsozialist, Professor für Geschichte an der damaligen Hochschule für Welthandel, jetzt Wirtschaftsuniversität, Vorlesungen gehalten hat, die in der Wahrnehmung einiger Studenten den Nationalsozialismus gerechtfertigt haben, die antisemitische Botschaften beinhaltet haben. Und da ist es einem massiven Protest gekommen. Zu einer Auseinandersetzung auf der Straße zwischen Anhängern des Taras Borodajkiewicz und Gegnern des Taras Borodajkiewicz. Also da hat es auch schon den Herrn Kadel gegeben, aus den 60er Jahren, auch mit einer heftigen Konfrontation der österreichischen Doppelmoral. Das heißt, aber natürlich, Waldheim hat das noch stärker und beschleunigt. Und was jetzt schon deutlich erkennbar ist, der Generationenwandel. Also diejenigen, die 1985, 86 sich durch die Kandidatur und dann die Wahl Kurt Waldheims besonders herausgefordert gefühlt haben, das waren die Nachgeborenen. die waren nicht mehr davon betroffen. Wie habe ich mich verhalten 1938? Was habe ich 1945 gemacht? War ich in der Wehrmacht? Kann ich mich mit Waldheim identifizieren oder nicht? Das heißt, der Generationenwandel, man könnte auch sagen der Generationenbruch, hat Klarheit geschaffen. In dem Sinn war es eine Steigerung, in dem Sinn auch vielleicht eine erstmalige Qualität, auch wenn es nicht die erstmalige Konfrontation war. Nun, Jörg Haider, und das ist ja die Paradoxie, Jörg Haider ist angetreten gegen den schwarz-roten Proporz zu einer Zeit, als seine Partei in der Regierung war, zu einer Zeit, als es schon 20 Jahre keine große Koalition gegeben hat. Und sein Antreten, sein relativer Erfolg bei der Wahl 1986, hat die Wiedereinführung der Großen Koalition gebracht. Das heißt, gerade bei Haider sehen wir diese Ambivalenz. Haider bewirkt die Wiederkehr der Großen Koalition, dann ermöglicht er im Jahre 2000 die Regierungsbeteiligung seiner Partei, macht aber die von ihm mitgegründete Partei innerhalb von 2 Jahren wieder kaputt, spaltet seine eigene Partei. Haider hat seine Partei groß gemacht und gleichzeitig zerstört. Und erst seine Nachfolger haben wiederum die Partei hochgebracht. So Haider war eigentlich auch ein Selbstzerstörer.
Anton Pelinka, Sie sind ja eigentlich gelernter Jurist. Das war Ihr erstes Studium. Sie sind Doktor der Juristerei. Interessierten Sie aber doch früh für Sozialwissenschaften in den 60er Jahren, haben dann Politikwissenschaften hier am Wiener Institut für höhere Studien studiert. Wie entwickelt war damals die Politologie in Österreich? Ein doch vergleichsweise junges Fach.
Als ich 1960 nach meiner Matura oder meinem Abitur zu studieren begonnen habe, gab es Politikwissenschaft an österreichischen Universitäten nicht. Im Jus-Studium ist mir schon einiges aufgefallen, etwa im damaligen Standardlehrbuch für Verfassungsrecht, da steht Parlament und dann steht zu den Fraktionen im Parlament siehe sowieso. Da sind die Parteien nicht vorgekommen. Und diese Ausklammerung der doch für mich und für alle erkennbaren zentralen Realität der politischen Parteien ist mir sozusagen schmerzhaft aufgefallen. Und das hat mich eben, weil schon an Politik interessiert und auch mit offenem Auge, das, was im Verfassungsrecht ist, dahinter steckt die Verfassungswirklichkeit und das ist die Politik. Und das hat mich dann eben, als die Politikwissenschaft nach Österreich kam, zunächst eben am Institut für höhere Studien, dann an den Universitäten Wien und Salzburg und schließlich auch Innsbruck, also das Ungenügen, wie ich es empfunden habe, der Rechtswissenschaften, das hat mich auf die Politikwissenschaft geradezu hingestoßen.
Demokratietheorie, Parteien, Parteien im Staat, auch Gewerkschaften im Staat, das sind ja Themen, mit denen Sie sich lange beschäftigt haben, aber Ihr Themenspektrum ist ja riesig groß. Sie waren immer an der Universität in Innsbruck und gleichzeitig doch immer wieder im Ausland unterwegs, in den USA, in Indien, in Belgien, in Ungarn. Also immer wieder ein Hin und Her. Ist das notwendig, um ein guter Politologe zu sein? Schärft das den Blick auch auf die eigene Heimat, wenn das das Forschungsobjekt ist, Österreich?
Es schärft, notwendig würde ich nicht sagen. Übrigens sind meine 2 deutschen Jahre unterschlagen jetzt in der Aufzählung.
Stimmt. Essen und Berlin, gell?
Genau. Ich war ja deutscher Beamter, zunächst des Landes Nordrhein-Westfalen. Mein Dekret der Bestellung zum Beamten auf Lebenszeit wurde noch von Johannes Rau als Wissenschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen unterschrieben. Dann war ich ein Jahr ebenfalls mit Lebenszeitperspektive Beamter des Landes Westberlin. Und ich habe also deutsche Lebenszeitstellungen aufgegeben für eine österreichische Lebenszeitstellung, nämlich an die Universität Innsbruck. Und da sozusagen in Fortsetzung dessen, was an den Universitäten Salzburg und Wien schon begonnen hat, auch in Innsbruck hier eine Politikwissenschaft, ein Institut, eine Studienrichtung aufzubauen. Und das hat 1975 begonnen, aber insgesamt war das alles natürlich verspätet. In der Politikwissenschaft war in meiner Zeit der 70er, 80er klar, das Zentrum sind die USA. Ja. Das ist das in die Politikwissenschaft das führende, dominierende Land, quantitativ und auch qualitativ. Aber für Österreich durch die Sprache war die deutsche Politikwissenschaft ein Subzentrum, von dem die österreichische Politikwissenschaft in einer gewissen Hinsicht abhängig war. Die ersten bahnbrechenden Bücher über österreichische Politik haben deutsche Politologen Gerhard Lehmbruch und Karl-Heinz Nassmacher geschrieben, auch Amerikaner dann, etwa Blum. Aber es war schon klar, dass die Österreicher ein bisschen hinten nachhinken. Und dann haben wir versucht, meine Generation, das gleichsam aufzuholen. Und daher war zunächst einmal für viele der Schwerpunkt Österreich. Ich habe dann auch sehr viel vergleichende Politikwissenschaft gemacht. Und da hat mir die Möglichkeit vieler Auslandsaufenthalte, Gastprofessuren in den verschiedenen Ländern, nicht nur Europa, sondern eben auch und vor allem in den USA, hat mir das sehr geholfen.
Stanford waren Sie beispielsweise.
Stanford, ja. Ich war Schumpeter Fellow in Harvard. Mhm. Ich habe an der University of New Orleans die Achse ist ein böses Wort, ja, die Verbindung zwischen New Orleans und Innsbruck, den beiden Universitäten und auch Städten, mit aufgebaut. Es gibt eben in Innsbruck einen New Orleans-Steg. Also das nur, um zu zeigen, dass da auch Bindungen entstanden sind als Folge von Universitätskontakten. Und zuletzt war ich auch ein Jahr an der University of Michigan. Meine amerikanischen Freunde sagen, ich habe in allen Landesteilen, an der Westküste Stanford, an der Ostküste Harvard, mhm, im mittleren Westen Michigan und im tiefen Süden New Orleans. Also ich habe die USA durch meine Gastprofessuren, glaube ich, ganz gut erfahren.
Und wie viel Handwerkszeug, politologisches, von dort nach Europa mitgebracht? Kann man das darstellen? Kann man das irgendwie zeigen? Weil Politikwissenschaft ist ja eine komische Sache. Da sagen die einen, das ist überhaupt keine Wissenschaft, die lesen immer nur Zeitung, die haben keine eigenen Methoden, degradieren Geschichte, Juristerei und so weiter zu Hilfswissenschaften. Jetzt wehren sie sich.
Ich wehre mich insofern, als natürlich die Politikwissenschaft nach dem herrschenden Verständnis, das auch das meine ist, eine Sozialwissenschaft ist. Und die Politikwissenschaft bedient sich der gleichen Methodik wie die Soziologie, wie die Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel. Und das ist eine Methode, die der Politikwissenschaft genauso zu eigen ist wie den anderen Sozialwissenschaften. Das unterscheidet die Politikwissenschaft ganz wesentlich etwa von den Rechtswissenschaften. Die empirische Grundstruktur in der Methodologie, uns interessiert nicht das Sollen der Politik, sondern das Sein der Politik. Die normative Seite, wie man es besser machen soll, das muss ja aufbauen auf dem Wissen, wie die Politik ist. Also der erste Schritt ist das Sein, das ist Politikwissenschaft. Und aufbauend darauf kann politisches Engagement, kann politischer Aktivismus einsetzen oder vom Standpunkt der Demokratie soll dann auch Engagement, soll er dann auch Aktivismus einsetzen.
Sie waren ja immer dabei, wenn es darum ging, um Menschenrechte, Nationalismusforschung und viele andere Dinge, die ein gewisses Grundengagement doch unterstellen können. Wie sehr darf der Wissenschaftler, Politologe subjektiv sein?
Also ich würde so sagen, die Frage ist eben, wie man subjektiv definiert. Die strikte Neutralität wäre eine Fiktion, weil der Politikwissenschaftler oder die Politikwissenschaftlerin ja nicht nur in der Wissenschaft tätig ist. Hier ist Neutralität anzustreben. Aber gleichzeitig ist ja die um Neutralität bemühte Person eben auch engagiert, hat bestimmte Präferenzen, hat bestimmte Interessen, hat einen bestimmten Hintergrund, eine Entwicklungsgeschichte, gerade mit Bezug auf die Politik.
Und vielleicht sogar ein Erkenntnisinteresse.
Auch ein Erkenntnis, genau, ganz eindeutig ein Erkenntnisinteresse. Und etwa gerade aus österreichischer Sicht, und da ist der Übergang zwischen einer sich zunehmend auch sozialwissenschaftlicher Methoden bedienenden Zeitgeschichtsforschung und der Politikwissenschaft, da ist der Übergang fließend. Mhm. Die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, mit den Folgen des Nationalsozialismus für die österreichische Wirklichkeit, das ist auch etwas, was mich persönlich immer sehr stark motiviert hat. Und sozusagen die Auswahl des Forschungsgebietes, die Schwerpunktsetzung in der Lehre, das kann natürlich nicht Neutralität beanspruchen. Aber man wird seinem Forschungsfeld schlecht dienen, würde man das subjektiv angehen. Die Vorentscheidung muss immer auch als subjektiv erkannt werden. Aber was nach der Vorentscheidung kommt, dann ist Neutralität als Zielvorstellung sinnvoll und notwendig.
Es gibt ein Selbstverständnis von Politologen, die sagen, wir sind Demokratiewissenschaftler. Geht Ihnen das schon zu weit? Fehlt da schon ein bisschen die Distanz?
Ich würde sagen ja und nein. Ja, denn die Politikwissenschaft ist eine Wissenschaft, die in einer Nicht-Demokratie nicht gedeihen kann. Denn mehr als andere Wissenschaften braucht die Politikwissenschaft die Freiheit, das zu erforschen, was sie erforschen will, und darüber zu berichten und zu unterrichten, was sie unterrichten will. Das heißt, insofern ist die Politikwissenschaft eine Demokratiewissenschaft, aber natürlich beschäftigt sich die Politikwissenschaft zum Beispiel mit autoritären Tendenzen in Europa, zum Beispiel mit der Fragestellung, vielleicht die spannendste Frage der Gegenwart, wie lang kann die Volksrepublik China die ökonomische Liberalisierung durchziehen, ohne auch politisch liberalisieren zu müssen. China ist eindeutig keine Demokratie, aber ein spannendes Forschungs- und Lehrfeld für die Politikwissenschaft.
Eine sehr beliebte Prüfungsfrage bei den Politologen ist ja mal, was ist der Unterschied zwischen Politikwissenschaften und Journalismus? Klar, natürlich die Methode muss ihre Antwort sein, die wissenschaftliche Methode und Herangehensweise, aber die Fragen von Objektivität und so weiter stellt sich doch auch da wieder. Journalisten haben im Grunde genommen die gleiche Grundfrage, welche notwendige Distanz habe ich zum Objekt, welches Verhältnis habe ich zum Medienkonsumenten, Sie, das wissenschaftliche Publikum, aber auch die Öffentlichkeit, und Politologen sind ja Sie ganz persönlich ja ganz in besonderer Weise immer in der Öffentlichkeit unterwegs. Jetzt nochmal unpolemisch gefragt, wo ist der Unterschied zwischen Journalismus und Politikwissenschaft tatsächlich?
Die Politikwissenschaft kann, wenn sie eine universitär abgesicherte ist, auf dem Privileg aufbauen, von unmittelbaren Marktmechanismen unabhängig zu sein. Das heißt, der Politikwissenschaft geht es nicht um Auflagenhöhe oder Einschaltquoten. Das spielt keine Rolle. Obwohl natürlich, wenn einem politikwissenschaftlichen Institut die Hörer ausgehen, das auch irgendwelche Folgen haben wird.
Oder die Drittmittel.
Ja, aber insgesamt ist die Politikwissenschaft, wenn sie universitär oder sonstig institutionell abgesichert ist, von einer Unabhängigkeit, die ich als Privileg sehe, mit Verpflichtung auch sehe. Denn diese Politikwissenschaft kann es sich leisten, eben auf kurzfristige Opportunitätserwägungen, kann ich meinen Intendanten verärgern zum Beispiel, zu verzichten. Einen Rektor kann man normalerweise verärgern. Das ist keine vergleichbare Machtposition wie ein Intendant oder wie ein Chefredakteur oder Herausgeber. Das ist die größere Unabhängigkeit als Privileg und Verpflichtung.
Anton Pelinka, Sie leben im deutschsprachigen Raum. Sie waren schon zweimal deutscher Beamter, wie Sie eben erzählt haben. Und ich finde immer wieder interessant die Perspektive aus Österreich als relativ kleines, überschaubares Land, wo man gar nicht so sehr die Lupe anlegen muss, um Dinge beobachten zu können. Gerne wird das ja auch diskutiert in Deutschland, wo wir jetzt ähnliche Entwicklungen haben, relativ häufigere große Koalitionen zwischen den beiden Volksparteien, beziehungsweise das, was von ihnen noch übrig geblieben ist, die Stärkung der Ränder, was man als nahezu logische Konsequenz daraus ziehen will. Wie weit kann man gehen mit Vergleichen, wenn man Österreich und das viel, viel größere Deutschland vergleicht, in politischer und dann eben auch in politologischer Hinsicht?
Also nach 1945 war das Bezugsland auch im Bewusstsein der Akteure eher die Schweiz. Die Schweiz war für Österreich, und da hat auch Gerhard Lehmbruch drüber gearbeitet und im englischsprachigen Arendt Leiphardt, die Schweiz und Österreich haben durch den Aufbau einer Konsensdemokratie, durch die Überbrückung vorgegebener Gegensätze in der Schweiz sehr stark mit Religion und Sprache in Verbindung, in Österreich mehr mit den weltanschaulichen Lagertraditionen des politischen Katholizismus, des Austromarxismus. Die Schweiz ist eher das Vergleichsfeld. Deutschland war natürlich durch die Existenz zweier deutscher Staaten, auch durch die auffallende Besonderheit, dass hier rechtsextreme Parteien oder Parteien, die im Verdacht waren, rechtsextrem zu sein, kaum eine Rolle spielen konnten in Deutschland. Das heißt, eine Partei wie die FPÖ, an deren Spitze 1954 ein SS-General gestanden ist, wie Anton Reintaler, behaupte ich, wäre in Deutschland nicht möglich gewesen. Nicht als Partei im Bundestag, nicht als Partei, als die auch potenziell Koalitionspartner für andere Parteien ist. Das heißt, in Deutschland war die Abgrenzung zum Nationalsozialismus viel stärker.
Weil das Tabu größer war.
Natürlich, weil ob Österreich Opfer, Täter, was immer ist, war immer ein bisschen diffus. Bei Deutschland hat es die Debatte nicht gegeben. Nee. Das war eindeutig. Und da hat unter dem Druck natürlich und Einfluss der Alliierten, einschließlich der Sowjetunion im Bereich der DDR, es klarere Grenzen gegeben. Und das ist in Deutschland sehr internalisiert worden, in Österreich viel weniger. Das mag dann auch im Zusammenhang mit der Waldheim-Debatte stärker gekommen sein, aber eine Partei wie die FPÖ die gibt es eben in Deutschland erst mit dem Aufstieg der AfD.
Der Protest gegen die Sozialpartnerschaft und den politischen Ausdruck davon, die großen Koalitionen zwischen Sozialdemokraten und den Schwarzen halt und den Konservativen, die nicht immer waren, aber die es in den ersten 20 Jahren doch eigentlich nahezu komplett gegeben hat, bis Bruno Kreisky sich freigeschwommen hat mit Hilfe der FPÖ. Warum ist dieser Protest gegen diese Situation rechts in Österreich? Die Grünen hätten ja auch eine prominentere Rolle spielen können. Die sind ja auch neu entstanden in den 80er Jahren.
Die Grünen haben sich aus internen Gründen die Abspaltung der Liste Pilz in Österreich gleichsam, ich würde sagen, zumindest kurzfristig selbst ein Bein gestellt. Aber immerhin haben sie vor wenigen Monaten in Innsbruck bei der Direktwahl das Bürgermeisteramt erobert. Das ist ja für eine für österreichische Begriffe große Stadt ja auch nicht so ganz. Also die Grünen werden wieder kommen, vermute ich.
Sind ja auch in einigen Landesregionen genau, nach wie vor vertreten.
Auf der Bundesebene haben sie sich selbst ausmanövriert für den Moment. Aber es stimmt natürlich, was in Österreich fehlt, ist eine Partei mit linkssozialistischer, postkommunistischer Tradition, wie die Linkspartei in Deutschland. Und es fehlt auch eine liberale Partei, oder hat gefehlt zumindest. Es gibt in Österreich bis zum Auftreten des Liberalen Forums, in dieser Tradition stehen die Neos jetzt, das Partei im Nationalrat, hat es kein Äquivalent zur FDP gegeben. Und das ist auch eine österreichische Besonderheit. Das Fehlen oder die relative Schwäche einer liberalen Partei und eben auch das Fehlen einer Partei links von der SPÖ. Das hat eine Vorgeschichte. Die Kommunistische Partei Österreichs war auch nach 1918 auffallend schwach. Anders als die KPD, anders als die kommunistischen Parteien in Frankreich und Italien. Die Schwäche der Kommunisten, das Fehlen einer liberalen Partei, das hat die Zweite Republik von Anfang an mitbestimmt. Die Schwäche des Liberalismus könnte jetzt mit den Neos aufgeholt werden, aber die Schwäche am linken Flügel des Parteienspektrums, die ist offenkundig weiterhin prägend.
Über den Jörg Haider haben wir ja vorhin schon mal gesprochen. Sie haben eine ganz persönliche Erfahrung mit ihm gemacht. Er hat sie verklagt, als sie im italienischen Fernsehen, glaube ich, 99 eine allzu große Nähe zum Nationalsozialismus nachgesagt haben. Was ist da passiert?
Er hat mich zweimal verklagt, einmal wegen eines Interviews für Rai und einmal wegen eines CNN-Interviews auch. Er hat mich verklagt, weil ich ihm vereinfacht gesagt vorgehalten habe, und zwar ausdrücklich, weil ich wusste, dass das juristisch heikel ist. Haider ist kein Nationalsozialist, aber er übernimmt bestimmte Muster, Deutungsmuster, Mobilisierungsmerkmale. Damals habe ich auch gesagt, die Nationalsozialisten haben gesagt, es gibt in Österreich 600.000 Arbeitslose und ebenso viele Juden. Und Haider hat gesagt, in Österreich gibt es so und so viele Ausländer, auch einige hunderttausend und ebenso viele Arbeitslose. Als Beispiel nur, ich habe ihm eigentlich die Relativierung des Nationalsozialismus vorgehalten. Und deswegen hat er mich geklagt und ich bin in einem Verfahren in erster Instanz schuldig gesprochen worden. Und das hat mich fast ein bisschen international berühmt gemacht. Es hat eine große Protestaktion gegeben, vor allem übrigens von Politikwissenschaftlern, vor allem in Westeuropa und in Nordamerika. Und da bin ich im zweiten Instanz freigesprochen worden. Und beim anderen Verfahren bin ich von Anfang an freigesprochen worden. Das heißt, ich habe rechtskräftig beide Prozesse gegen Jörg Haider gewonnen. Seither hat er mich in Ruhe gelassen.
Ich weiß noch, als die erste Regierungsbeteiligung der FPÖ unter Jörg Haider stattgefunden hat auf Bundesebene, hatten wir mal ein Hörfunkinterview geführt und ich hatte sie damals gefragt, kann das nicht auch sinnvoll sein, so eine Partei zu integrieren, um sie dann letztlich wieder vorzuführen und zu schwächen? Nun ist es ja auch tatsächlich so gekommen, dass die FPÖ sich selbst erledigt hat und mit einfach auch abgewählt wurde, diese zweite schwarz-blaue Regierung. Und nachdem Schüssel mit großem Hurra die zweite Wahl gewonnen hatte, jetzt haben wir wieder die Situation, dass die FPÖ, die jetzt ein bisschen anders zugeschnitten ist unter HC Strache, erwarten Sie eine ähnliche Schwächung diesmal?
Kurzfristig nein, weil es fehlt der Faktor Haider. Es fehlt jemand, der von außen die eigene Partei hier in die Enge treibt. Das hat Haider getan, der bewusst nicht in die Regierung Schüssel eingetreten ist, aber als Landeshauptmann von Kärnten faktisch noch immer seine Partei beherrscht hat. Er hat gleichsam Opposition gegen die eigene Partei gemacht. Und das hat die Partei zunächst und auch die Regierungsbeteiligung der Partei kaputt gemacht. Und dann ist auch die Partei gespalten worden wegen Haider. Also Haider hat eigentlich so etwas wie einen Selbstzerstörungstrieb gezeigt. Und Opfer war auch die eigene Partei. Das scheint die gegenwärtige FPÖ-Parteiführung nicht zu haben. Zum einen ist kein Landeshauptmann, der die eigene Partei vorführen will, im Spiel. Der Parteivorsitzende oder Obmann, wie das in Österreich heißt, Strache, ist selbst Vizekanzler, der will Vizekanzler bleiben, der will sich das nicht kaputt machen lassen. Also kurzfristig sehe ich keine Analogie. Längerfristig möglicherweise ja, weil die Freiheitliche Partei nicht eine Partei voller Widersprüche ist. Die Freiheitliche Partei ist vereinfacht gesagt stark geworden, indem sie über die traditionelle Klientel eines eher kleinstädtischen Bürgertums hinaus zu der Partei geworden ist, der die Mehrzahl der Modernisierungsverlierer, auch der Arbeit im engeren Sinn, zugeströmt ist. Und die erwarten sicher etwas von der Partei. Nun ist diese Partei aber gleichzeitig im Bündnis mit der Österreichischen Volkspartei, die eine andere Klientel zu bedienen hat, etwa gerade auch die Arbeitgeberseite. Es hat ganz interessant, jetzt war ein Konflikt, der Präsident der Vereinigung Österreichischer Industrieller, also eine parteifreie, aber insgesamt der Österreichischen Volkspartei eher nahestehende Gruppe, auch im Bereich der Parteienfinanzierung, hat den freiheitlichen Innenminister kritisiert. Und die Freiheitliche Partei hat aggressiv beleidigt reagiert. Da zeigt sich etwas, eine Widersprüchlichkeit an, die zwar das Auseinanderbrechen nicht so schnell erwarten lässt wie zwischen 2000 und 2002, aber es könnte längerfristig sehr wohl in diese Richtung gehen. Die Freiheitliche Partei ist in sich und auch im Bündnis mit der ÖVP eine sehr widersprüchliche Partei.
Und der Bundeskanzler und Vorsitzende der ÖVP, Sebastian Kurz, weiß auch genau, wie man solche Schwächen gegebenenfalls ausnutzen kann, weil sein Berater ist ja der Altbundeskanzler Schüssel, der genau das gemacht hat, den Schlamassel der FPÖ genutzt hatte für Neuwahlen, wo er über 40%, glaube ich, bekommen hatte. Ne?
Das war der größte Erfolg der ÖVP seit den 60er Jahren mit Schüssel. Mit der Beratertätigkeit, ich höre das, ich bin ein bisschen skeptisch. Aha. Weil sie Sebastian Kurz tendenziell unterschätzt, diese Erklärung. Ich vermute, Sebastian Kurz braucht keine großen Berater. Der ist zwar erst Anfang 30, aber er ist hochprofessionell in dem einen Bereich, im Kampanisieren. Hm. Er ist ein Meister des Verkaufes. Die Frage ist freilich, was verkauft er denn da?
Substanz?
Eben, die Frage nach der Substanz ist sehr unklar. Die lässt er, glaube ich, ganz bewusst offen, weil er weiß, sobald er zur Substanzfrage kommt, kommt er zum Beispiel in Konflikt mit seinem Koalitionspartner, den er vorläufig noch braucht. Er kann ja nicht allein regieren und er wird auch nicht allein regieren können, denn er wird nicht die absolute Mehrheit erreichen können. Er wird eine stabile, relative Mehrheit sichern können, mehr nicht. Er braucht also einen Koalitionspartner. Der kann einmal auch ein anderer sein. Das muss nicht immer die Freiheitliche Partei sein. Aber ich glaube, sicherlich wird Sebastian Kurz, den ich für eben sehr erfolgreich halte, Sebastian Kurz wird klug genug sein, mit Schüssel zu sprechen. Aber er hat keinen zentralen Berater, der ihm irgendwas vorgibt.
Er imitiert ihn nicht.
Er imitiert ihn nicht. Ich glaube, die Stärke des Sebastian Kurz ist, dass er als Vertreter einer alten Partei, als Vertreter einer Partei, die für den Status quo immer gestanden ist, nun der Vertreter der Innovation geworden ist, der neuen Wege. Wohin die neuen Wege führen, das ist viel schwerer zu sagen, aber es war eine Aufbruchsstimmung. Und das hat er meisterhaft organisiert, orchestriert. Wie lange kann der Glanz anhalten? Vielleicht einige Zeit, aber wie alles in der Politik ist das natürlich auch mit einem freilich nicht näher benennbaren Ablaufdatum versehen.
Diese Frage stellen wir uns natürlich auch auf europäischer Ebene. Österreich ist im Moment EU-Ratspräsident. Sebastian Kurz will Brückenbauer sein. Niemand ist so richtig klar, Brücke zwischen Ost und West oder zwischen den neuen Nationalisten und den alten liberalen Eliten. Welchen Eindruck macht der Außenpolitiker Bundeskanzler Kurz auf Sie?
Geschickt Ecken und Kanten vermeiden. Allein das Wort vom Brückenbauen ist in seiner sympathischen Unverbindlichkeit das harmloseste, was man sein kann. Was man
sich selbst nach KUK.
Ja, oder auch nach Neutralität ab 55 zwischen Ost und West. Mhm. Natürlich, wie jeder rotierende Ratspräsident, ist auch der österreichische Bundeskanzler in diesem halben Jahr bemüht, die Ratspräsidentschaft stärker in den Mittelpunkt zu rücken, als es im Geschehen der Union wirklich ist. Denn es gibt einen ständigen Ratspräsidenten und der heißt Donald Tusk. Und es gibt in der rotierenden Ratspräsidentschaft keine Möglichkeit, dass Österreich in irgendeiner Form eine Führungsrolle spielen kann. Österreich kann auf europäischer Ebene in dem halben Jahr sich gut verkaufen. Schöne Bilder als Salzburg zum Beispiel. Ja. Und Österreich kann auch die EU in Österreich gut verkaufen. Das heißt, es ist ein Brückenbauen im Sinne von zwei PR-Schienen. Und das scheint Kurz ganz gut zu gelingen. Mehr sehe ich nicht, wenn innerhalb der EU Macron und der ungarische Premier aneinander krachen. Was will der österreichische Bundeskanzler da viel verbinden? Mhm. Die reden entweder miteinander, aber sie warten nicht auf den österreichischen Bundeskanzler. Und auch die Schwerpunkte in der Ratspräsidentschaft sind vorgegeben. Brexit. Migration.
Aber da ist er ja Player. Er war es auch, der behauptet, er hätte die Balkanroute geschlossen. Ob das nur stimmt oder nicht, dieses Image hat er und ist damit gerade auch aus deutscher Sicht, aus der Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel, natürlich ein ganz wichtiger Player, nicht unbedingt an ihrer Seite, aber gleichwohl, es gibt ja auch einige, die sagen, dass Kurz mit seiner Aktion Frau Merkel auch das Amt gerettet hat, sonst wäre sie vielleicht nicht mehr Bundeskanzlerin. Aber das ist ja Spekulation. Also der Anspruch, Player zu sein, den hat Kurz doch, oder?
Das war der Wahlkampf also 2017, nachdem er eben Anfang 2017 die Parteiführung übernommen hat, schon Außenminister war in der Großen Koalition. Er hat diesen Anspruch erhoben, Schließung der Westbalkanroute. Er hat damit ein Thema besetzt, das innenpolitisch primär der Freiheitlichen Partei geschadet hat. Damit hat er der Freiheitlichen Partei das klassische Thema der FPÖ weggenommen. Wir schützen euch vor der illegalen Migration, Zuwanderung, Flüchtlingswelle. Das hat Kurz gemacht. Sozusagen, er war thematisch jemand, der mit vielleicht freundlicherem Gesicht, mit herzeigbarerem Gesicht die bessere, die elegantere Freiheitliche Partei gespielt hat. Insofern war natürlich auch in der EVP ein Anti-Merkel gleichzeitig. Also war ambivalent in der Hinsicht.
Die FPÖ ist ja eine Partei, die man im Konzert sehen muss mit anderen rechten europäischen Parteien, die Le Pen-Partei in Frankreich, vielleicht auch mit Orban, obwohl er ja sagt, er wäre Christdemokrat in Ungarn, vielleicht mit den Polen. Der Geist der neuen Nationalisten ist der gleiche. Sie haben ja jetzt sehr lange in Ungarn, in einem dieser Länder, gelehrt und dann auch gelebt an der Central European University, die von der Soros-Stiftung finanziert wird, die auch stark angegriffen wurde von der Orbán-Regierung. Wie bekommt man das als Lehrender zu spüren?
Die Central European University ist natürlich in einer Ausnahmesituation. Sie ist finanziell vom ungarischen Staat unabhängig. Die meisten Studierenden sind nicht Ungarn. Die Mehrzahl der dort Lehrenden besteht auch nicht aus Ungarn. Es ist eine kosmopolitische Insel in Ungarn. Aber man kriegt natürlich mit, vor allem habe ich noch mitbekommen in meinem letzten Jahr dort, dass die CEU in die Sündenbockfunktion hineingenommen wurde. Wie jeder erfolgreiche Populist braucht Viktor Orban einen Sündenbock. Und das war aus bestimmten Gründen George Soros. Und weil historisch Soros und seine Stiftung bei der Gründung der CEU vor 25 und mehr Jahren geholfen hat, ist unsere Universität als Soros-Universität abgestempelt worden. Ich war jetzt 12 Jahre dort. Ich habe auch 2 Jahre lang ein Department geleitet. Ich habe einmal bei einer Veranstaltung George Soros die Hand gedrückt. Das ist natürlich keine Soros-Universität, aber es hat so gepasst. Soros war der Sündenbock, ohne dass man hier die Antisemitismuskeule ausspielen muss. Aber sicherlich war es unterschwellig schon klar, dass mit dem Sündenbock Soros auch der Jude George Soros gemeint ist, auch wenn das Orban natürlich wütend dementieren würde und auf seine guten Beziehungen zu Benjamin Netanyahu sofort verweisen würde.
Das ist ja sowieso ein, man könnte fast sagen, ulkiges, wenn es nicht so gefährlich und traurig wäre, Phänomen, dass die alten Antisemiten, Haider wurde sowas ja nachgesagt, dass er mit dem Antisemitismus gespielt hat. Und es war auch eben jener Haider, der dafür gesorgt hat, dass aus diesem Antisemitismus der Eurorechten ein Anti-Islamismus wurde. Und dann ein komischer Israel, scheinbar israelfreundlicher Philosemitismus bei den neuen Rechten implantiert wurde. Kann man dem trauen?
Langfristig nein. Der Antisemitismus ist durch den Anti-Islamismus funktional nicht zu ersetzen. Allein schon, dass es in Europa keine kontinuierliche Tradition des Anti-Islamismus gibt. Vereinfacht gesagt, der Antisemit braucht keine Juden, um Antisemit zu sein. Der Anti-Islamist braucht Muslime, um Anti-Islamist zu sein. Das heißt, der Anti-Islamismus ist erst zu einer relevanten Frage, zu einem Faktor geworden, durch die mit Zuwanderung, mit der Offenheit gewisser Grenzen zusammenhängende sichtbare Stärkung eines islamischen Bevölkerungsanteils. Das geht von Frankreich über Großbritannien, das hängt sehr stark mit den früheren Kolonien zusammen, schon beginnend mit den sogenannten Gastarbeitern und dann eben mit der, etwa mit dem syrischen Bürgerkrieg zusammenhängenden Flüchtlingswelle. Also der Anti-Islamismus braucht den Muslim, der Antisemit, er braucht keine Juden, er kann existiert, Stichwort Polen, das ist das Wort des Antisemitismus ohne Juden geprägt worden. Polen ist ein faktisch judenfreies Land und trotzdem ist der Antisemitismus in vielfacher Hinsicht auf vielen Ebenen massiv vorhanden.
Sie haben sich als Professor mit Nationalismus befasst, hauptsächlich in Ungarn, in Budapest, an der Universität. Wenn Sie auf Europa blicken, auf das Erstarken der Neonationalisten, Brexit, die rechten Parteien überall, auch in Deutschland mit der AfD. Macht Ihnen das Sorgen?
Mir macht es Sorgen, aber nicht in dem Sinn, dass ich jetzt das europäische Einigungsexperiment scheitern sehe. Mhm. Das ist stärker. Noch, ich sage nicht, dass ich immer so optimistisch sein werde, das weiß ich nicht. Aber ich bin deswegen relativ vorsichtig optimistisch, weil diese Nationalismen, die ja ganz unterschiedliche Wurzeln haben, eigentlich nicht handlungsfähig auf europäischer Ebene sind. Beispiel Italien. Da ist ein Innenminister von der Lega, der auch die Roma in einer unerträglichen Form beschimpft. Der österreichische Vizekanzler Strache bezeichnet ihn als einen guten Freund. Aber wenn Salvini verlangt, die Flüchtlinge müssen verteilt werden, ist Strache der Erste, aber nicht nach Österreich. Nein. Oder wenn diese Regierung in Österreich überlegt, hier die sozialen Hilfeleistungen für EU-Bürgerinnen und Bürger, die in Österreich arbeiten, ohne österreichische Staatsbürger zu sein, zu verschlechtern, trifft das in erster Linie Ungarn, Slowaken, Tschechen, Polen. Der Herr Kaczynski und der Orban können nicht damit glücklich sein. Das heißt, die Widersprüche werden sofort deutlich. Das kann natürlich keine Garantie sein, aber wenn diese Fraktion, die unter Führung von Marine Le Pen existiert, übrigens ohne Viktor Orban, aber mit der Freiheitlichen Partei und mit Salvini, wenn diese Fraktion stärker wird, womit wir rechnen müssen.
Bei der nächsten Europawahl.
Genau. Es gibt natürlich die Aussage, lasst die einmal mitregieren. Die werden zeigen, dass sie nichts können. Das ist natürlich ein Ratschlag, den ich so nicht geben würde, weil er viel zu riskant ist. Aber die Widersprüche, noch dazu gibt es ja ganz unterschiedliche Nationalismen. Es gibt den Sezessionsnationalismus à la Katalonien. Es gibt den postkommunistischen Nationalismus der eingefrorenen Postfrontöne der Zeit von vor 1945 in den vormals kommunistischen Staaten.
Ungarn zum Beispiel.
Ungarn oder die ganze jugoslawische Katastrophe. Und die Unmöglichkeit, Bosnien-Herzegowina zu stabilisieren. Alles das hängt mit der kommunistischen Phase zusammen, weil die kommunistische Partei an der Regierung erklärt hat, wir haben den Nationalismus überwunden, das war ein Teil der bürgerlichen Gesellschaftsordnung. Das heißt, die Fiktion der diktierten Überwindung des Nationalismus von Tito bis hin zu Kadar hat ja nicht der Wirklichkeit entsprochen. Das heißt, das ist rausgekommen. Wie aus dem Tiefkühlschrank, der Tiefkühltruhe, ist der Nationalismus nach 1990 in Ostmitteleuropa wieder entstanden. Und das ist spezifisch. Ich beobachte nicht zum Beispiel, dass Marine Le Pen antideutsch-nationalistisch ist. Ich beobachte auch nicht, dass die AfD antifranzösisch ist. Alles das, was sie für 100 Jahren als diese unendlich dumme, aber traditionelle, tief verwurzelte deutsch-französische Feindschaft betrifft, das kommt nicht wieder. Also das ist ein Hinweis nur, es gibt Elemente, die scheinbar oder auch partiell wiederkommen, aber nicht alles kehrt wieder. Ich rechne nicht damit, dass es in vorhersehbarer Zeit eine Gefahr gibt, dass der deutsche Nationalismus sich primär antifranzösisch und der französische sich primär antideutsch positioniert.
Das ist ein optimistisches Schlusswort. Anton Pelika, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.